Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die ukrainische Regierung geht offenbar mit Gewalt gegen prorussische Separatisten im Osten des Landes vor. Übergangspräsident Turchinow erklärte, ein Antiterroreinsatz habe begonnen. Moskau-treue Kräfte haben sich in zahlreichen Regierungseinrichtungen verschanzt. Russland verlangte von Kiew, seine Militäraktion sofort zu stoppen. Ziel der ukrainischen Truppen ist nach Regierungsangaben die Region nördlich von Donetsk. In Kramatorsk haben Spezialkräfte Berichten zufolge einen besetzten Flughafen eingenommen. Bei Slawiansk sollen Schüsse gefallen sein.
Gepanzerte Fahrzeuge und Hubschrauber bei Isium, 40 Kilometer vor der ostukrainischen Stadt Slawiansk. Die Regierung in Kiew macht ernst und lässt anscheinend die lang angekündigte Antiterroraktion anrollen. Slawiansk soll die erste besetzte Stadt werden, die in die Hände Kiews zurückfällt. Bereits am Morgen waren Panzer in der Nähe gesichtet worden. In der besetzten Stadt selbst wurden Schüsse gehört. Ein Sturm durch die Armee blieb aber bis zur Stunde aus. Das Parlament in Kiew am Vormittag. Draußen wird die Nationalhymne gesungen. Drinnen gibt Übergangspräsident Oleksandr Turchinow die Losung des Tages aus. Heute hat eine Antiterroroperation im Osten der Donetsk-Region begonnen. Aber sie wird Schritt für Schritt ausgeführt, verantwortungsvoll und vorsichtig. Viele Gebäude, wie hier in Slawiansk, seien zunächst von einer russischen Militäreinheit gestürmt worden, erklärte nun der stellvertretende Ministerpräsident. Das sind Angehörige des 45. Garderegiments der Fallschirmspringer, genannt Kubinka 1. Die Einheit ist stationiert nahe Moskau. Jetzt ist sie auf dem Territorium der Ukraine. Nachprüfen lässt sich das nicht. Ein ukrainisches Kampfflugzeug über der Stadt Kramatorsk, der dortige Flughafen sei zurückerobert worden, unter heftigen Kämpfen, erklärt die Regierung.
Zur Entwicklung in der Ukraine und zur Position Russlands, jetzt Golinir Atay live aus Donetsk.
Der ukrainische Sicherheitschef berichtet, dass ukrainische Militärs mehrere russische Offiziere heute festgenommen hätten, dass es bei der Aktion in Kramatorsk keine Verletzten und keine Toten gegeben habe. Und der stellvertretende Premier des Landes der Ukraine berichtet davon, dass es sogar mehrere hundert russische Soldaten gebe, die im Rahmen einer geheimen, einer verdeckten Operation in der Ostukraine seien. Beide Seiten, Russland und die Ukraine, befinden sich inmitten eines Informationskrieges. Das russische Fernsehen berichtet von mehreren Toten heute bei der Aktion, von 4 bis 11 Toten und auch davon, dass die prorussischen Demonstranten den Militärflughafen wieder eingenommen hätten. Russlands Außenminister Sergei Lavrov hat die ukrainische Militäraktion verurteilt. Er hat gesagt, sie widerspräche der ukrainischen Verfassung, sie widerspräche dem Völkerrecht und vor allem sie gefährde die internationalen Gespräche zur Zukunft der Ukraine, die am Donnerstag in Genf stattfinden sollen. Und mit diesen Informationen zurück zu Linda Zervakis.
Die USA äußerten Verständnis für den Militäreinsatz im Osten der Ukraine. Kiew müsse reagieren, um die öffentliche Sicherheit wiederherzustellen, so ein Sprecher in Washington. Zuvor hatten sich die europäischen Verteidigungsminister mit der Krise befasst. Sie befürchten, dass Russland in den Konflikt eingreifen könnte, ähnlich wie schon auf der Halbinsel Krim.
Die Mittel der Diplomatie sind die der Verhandlung und des Gesprächs. Europas Verteidigungsminister führen ernste Gespräche über die sich weiter zuspitzende Ukraine-Krise. Ministerin von der Leyen ruft zur Besonnenheit auf. Ihr Signal Richtung Moskau?
Wir sind heute hier, um an einer politischen Lösung dieser schweren Krise in der Ukraine zu arbeiten. So wie wir von Russland erwarten, dass es alles tut, um sich von einer weiteren Destabilisierung der Ukraine zu distanzieren.
Der NATO-Generalsekretär sagt, an der Grenze zur Ukraine habe Russland bis zu 40.000 Soldaten zusammengezogen. Moskau bestreitet dies, genauso wie den Vorwurf, die Unruhen in der Ostukraine zu schüren. Die NATO hält dagegen. Wir können natürlich prinzipiell nie öffentlich machen, woher wir unsere Informationen haben. Aber es ist sehr sichtbar und klar für uns, dass Russland seine Hand im Spiel hat.
Russia's hand is deeply engaged in this.
Die Zeit für eine diplomatische Lösung wird knapp, denn in der Ostukraine werden Fakten geschaffen.
Angesichts der Krise rücken NATO und die Europäische Union enger zusammen. Auch auf militärischem Gebiet wollen die beiden Bündnisse stärker kooperieren. Einig sind sich EU und NATO auch darin, ihre östlichen Bündnispartner besser schützen zu wollen. Im Gespräch sind Truppenmanöver im Baltikum oder in Polen.
Die Europäische Union stärkt die Rechte von Bankkunden. Alle Bürger in den Mitgliedsländern können künftig ein Girokonto eröffnen, auch wenn sie keinen festen Wohnsitz haben. Das EU-Parlament billigte heute die entsprechende Richtlinie. In Deutschland sind schätzungsweise mehr als 600.000 Bürger ohne Konto. Außerdem werden viele Sparer bei Pleiten von Geldhäusern besser geschützt. Die Europäische Bankenunion wurde in Straßburg startklar gemacht.
Besucher im EU-Parlament, europäische Steuerzahler. Genau sie sollen in Zukunft nicht mehr einspringen, wenn eine Bank gerettet werden muss. Das Parlament stimmte heute endgültig einem Verfahren zur Abwicklung maroder Banken zu, die zweite Säule der Bankenunion nach der neuen Aufsichtsbehörde.
Mit dieser Bankenunion ist es uns erstmals gelungen, den Steuerzahler direkt aus der Schusslinie zu nehmen und ihm, lassen Sie mich in einem Bild sprechen, auf die hinteren Plätze zurückzusetzen.
Ist in Zukunft eine Bank nicht mehr überlebensfähig, sind zuerst Eigentümer, Aktionäre und Gläubiger in der Pflicht. Die Banken selbst sollen zusätzlich einen Notfallfonds aufbauen. Einlagen von Bankkunden bis 100.000 Euro sind geschützt.
Wir als Europäische Union sind die erste Region weltweit, die ein solches System einführt. Und ich glaube, darauf können wir auch wirklich stolz sein.
Das ist wirklich historisch, was da passiert ist. Denn noch niemals haben Nationalstaaten auf die Kontrolle über ihre Banken so verzichtet, dass sie das mit anderen Staaten teilen. Und das ist heute passiert.
In welchem Zustand Europas Banken sind, wird zurzeit in einem Stresstest geprüft.
Europa zieht die Lehren aus der Krise der vergangenen Jahre. Aber bei aller Freude über das Erreichte, eines ist den Parlamentariern durchaus bewusst. Die Bankenunion kann dafür sorgen, dass Pleitebanken in Zukunft weniger Schaden anrichten. Absolute Sicherheit gibt es nicht.
Fragen und Antworten zur Bankenunion finden Sie auf tagesschau.de. Dort fassen wir noch einmal alle wichtigen Aspekte, auch zur europäischen Bankenaufsicht, zusammen. Deutschland steht nach Überzeugung der Bundesregierung wirtschaftlich vor weiteren Erfolgsjahren. Minister Gabriel äußerte sich heute zuversichtlich, dass weder die Lage in den Euro-Krisenländern noch der Ukraine-Konflikt der Konjunktur etwas anhaben könnten. So rechnet die Koalition laut Prognose für dieses Jahr mit einem Wachstum von 1,8%. Für das Jahr 2015 geht sie von 2% aus.
So sieht der Aufschwung aus. Grüne Tüten, rote Tüten, vor allem aber volle Tüten tragen die Deutschen aus den Geschäften raus. Sie kaufen deutlich mehr als im vorigen Jahr. Steigende Binnennachfrage nennt er das. 1,8% plus in diesem und nochmal 2% im nächsten Jahr.
Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einem soliden Aufschwung. Sie ist kraftvoll ins neue Jahr gestartet und hat dazu sozusagen natürlich auch den milden Winter genutzt.
Das hilft der Bauindustrie, kaum Ausfalltage wegen Eis und Schnee. Wenn die Euro-Krise nicht zurückkehrt und sich die Ukraine-Krise nicht ausdehnt, geht die Regierung von einem dauerhaften Aufschwung aus. Kritik gibt's trotzdem.
Als Wirtschaft werben wir sehr dafür, dass die Bundesregierung die Rente mit 63 nicht einführt. Sie ist zu teuer und sie verschärft das demografische Problem. Das Zweite ist, wir brauchen dringend Ausnahmen beim Mindestlohn.
Mehr Wachstum findet auch die Opposition gut. Das zusätzliche Geld sieht sie aber falsch angelegt.
Wir brauchen mehr Investitionen in Bildung, in Forschung, in Entwicklung. Wir müssen ja als Industrienation Deutschland auch immer gucken, dass wir technologisch vorangehen.
Wirtschaft und Opposition mühen sich redlich, ein paar kritische Punkte zu finden. Aber hinter vorgehaltener Hand müssen sie zugeben, keine schlechten Zahlen, die die Regierung da vorlegt. Das ist bislang noch nicht das Verdienst von Schwarz-Rot. Aber sollte sich die Prognose bewahrheiten, bietet die Große Koalition in Sachen Wirtschaftsleistung sicher kaum Angriffsfläche.
Zwei Pförtner und eine Angestellte eines bayerischen Aufnahmelagers sind zu Geldstrafen verurteilt worden. Sie hatten einem schwerkranken Flüchtlingskind medizinische Hilfe verwehrt. Die Eltern hatten 2011 im Flüchtlingsheim in Zirndorf dringend darum gebeten, einen Rettungswagen oder Arzt zu rufen. Stattdessen war der Vater aufgefordert worden, selbst zu Fuß zu einem Arzt zu gehen. Ein Mediziner, der das Kind Stunden zuvor untersucht hatte, wurde freigesprochen.
Mit 1,5 Jahren erkrankte Leonardo an einer schweren septischen Meningitis. Das war Ende Dezember 2011. Der Junge war mit seinen Eltern in der zentralen Aufnahmestelle für Flüchtlinge im bayerischen Zirndorf. Bis das schwerkranke Kind behandelt wurde, dauerte es mehrere Stunden. Die Pförtner und eine Verwaltungsangestellte schoben die Verantwortung hin und her, wer einen Notarzt rufen müsse. Letztendlich brachte eine Privatperson die Familie zum Arzt. Ein herzloses Verhalten, stellte der Richter fest. Deswegen die Geldstrafe. Immer wieder zur Sprache kamen auch die Defizite bei der medizinischen Versorgung der Flüchtlinge in der Aufnahmestelle.
Wir haben ja einfach das grundsätzliche Problem mit dem Asylbewerberleistungsgesetz, dass Flüchtlinge nicht einfach zum Arzt gehen können, weil sie keine Krankenversicherung haben. Sie brauchen immer vorher einen Krankenschein vom Sozialamt. Und wir haben ja wirklich einen exemplarischen Fall, wo genau dieses Krankenschein holen und danach zum Arzt weitergehen einfach komplett schief ging.
Leonardo hat überlebt, nach Koma, langwierigen Behandlungen, zahlreichen Hauttransplantationen. Seine Eltern haben es heute nicht geschafft, im Gerichtssaal dabei zu sein. Vom Urteil sind sie enttäuscht.
Ich habe ein bisschen mehr erwartet, also ehrlich zu sein. Weil Geldstrafe habe ich nicht gerechnet.
Wie sehr das Fehlverhalten der Pförtner und der Verwaltung den Krankheitsverlauf und das Leid Leonardos verschlimmert haben, das konnte das Gericht nicht aufklären.
In Nigeria sind Mädchen aus ihren Unterkünften in einer Schule entführt worden. Bewaffnete Männer hätten gestern Abend mehr als 100 Schülerinnen mit Lastwagen aus dem Ort Chibok verschleppt, so die Polizei. Anschließend hätten sie den Ort verwüstet. Möglicherweise geht die Entführung auf das Konto der radikal-islamischen Sekte Boko Haram, die auch für den Anschlag auf einen Busbahnhof gestern verantwortlich gemacht wird. Italiens Ex-Ministerpräsident Berlusconi kann seine einjährige Haftstrafe wegen Steuerbetrugs als Sozialdienst ableisten. Ein Gericht in Mailand hat entschieden, dass der 77-Jährige einmal pro Woche in einem Altenheim mitarbeiten muss. Außerdem gelten Reisebeschränkungen. Hausarrest bleibt Berlusconi erspart. Der Gefängnisstrafe wäre er wegen seines Alters ohnehin entgangen. Das Urteil ermöglicht es Berlusconi, am Europawahlkampf seiner Partei Forza Italia teilzunehmen.
In der US-Metropole Boston haben Bürger und Sportler heute der Opfer des Anschlags beim Boston-Marathon vor einem Jahr gedacht. Damals explodierten 2 Sprengsätze am Zieleinlauf der Strecke im Stadtzentrum. 3 Menschen starben, mehr als 260 wurden verletzt. Für den Terroranschlag verantwortlich gemacht werden 2 tschetschenisch-stämmige Brüder. Gedenken auch in Großbritannien. Zehntausende Menschen haben heute an die Katastrophe im Hillsborough-Stadion vor 25 Jahren erinnert. Angehörige der Opfer, Fußballfans und Spieler nahmen an einem Gedenkgottesdienst in Liverpool teil. Am 15. April 1989 waren beim Spiel FC Liverpool gegen Nottingham Forest 96 Menschen getötet worden. Viele wurden zu Tode getrampelt, weil ein überfüllter Fanblock noch einmal geöffnet worden war.
Die ARD-Auslandskorrespondentin Golene Atay und der Autor und Produzent Stefan Lambi werden mit dem Hans-Joachim-Friedrichs-Preis für Fernsehjournalismus ausgezeichnet. In der Begründung der Jury heißt es, Golene Atay berichte in ihren Beiträgen aus den Krisengebieten der arabischen Welt und der Ukraine in ruhiger, abwägender Art. Stefan Lambis Fernsehfilme über politische und wirtschaftliche Zusammenhänge seien getragen von Respekt, Fairness und Distanz.
Die Zeitungen Washington Post und Guardian sind für ihre Berichte über die NSA-Späh-Affäre mit dem renommierten Pulitzer-Preis ausgezeichnet worden. Mit ihren Recherchen hätten die Blätter eine wichtige Debatte über die Balance zwischen Privatsphäre und Sicherheit angestoßen, begründete die Jury der New Yorker Columbia-Universität ihre Entscheidung. Lob dafür gab es von Edward Snowden. Von ihm stammten die NSA-Dokumente, die die beiden Redaktionen dann öffentlich machten.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 16. April.
Das Hoch über dem westlichen Europa schiebt sich nach Deutschland vor. Damit erwartet uns morgen meist freundliches Wetter. Nur im Südosten bleibt es noch leicht wechselhaft. Hier und im Osten sind auch heute Nacht ein paar Regen- oder Schneeschauer unterwegs. Sonst ist es meist trocken, vielerorts klart es auf, vereinzelt bildet sich Nebel. Morgen wird es verbreitet freundlich mit längerem Sonnenschein. Richtung Erzgebirge, Thüringer Wald und Alpen halten sich anfangs dichte Wolken. Im Südosten gibt es noch einzelne Schauer, im Bergland auch Schnee. Im Norden weht ein schwacher, sonst teilweise mäßiger Wind. Heute Nacht Tiefstwerte von plus 5 Grad auf den Nordseeinseln bis minus 5 bei klarem Himmel in den Bergtälern. Morgen werden zwischen 7 Grad im Berchtesgadener Land und 16 Grad am Niederrhein erreicht. Am Donnerstag gibt es von den südwestlichen Regionen bis in die Mitte viel Sonnenschein. Im Norden und Nordwesten auch Wolken, es bleibt aber noch meist trocken. Karfreitag wird es insgesamt wechselhaft mit Sonne, Wolken, Schauern und Gewittern. Am Samstag Richtung Nordosten oft Sonnenschein und wieder deutlich wärmer.
Thomas Roth hat für Sie gegen 21.20 Uhr diese Tagesthemen. Gefechte in der Ukraine, wie die Regierung die Kontrolle im Osten zurückgewinnen will und 4 Stunden Sozialdienst in der Woche. Die Wut der Italiener über Berlusconis milde Strafe. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.